Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. In Frankreich steht Staatspräsident Macron womöglich vor der Herausforderung, einen neuen Politikstil finden zu müssen, denn er regiert seit neuestem mit einer Minderheit. Wie das klappt und wo es scheitert, dazu gleich Beobachtungen. Außerdem sind die Waldbrände Thema unserer Sendung. Unsere Reporterin begleitet deutsche Feuerwehrleute beim Einsatz in Griechenland. Zuerst aber gleich ein Gespräch zu den Kollaborationsvorwürfen gegen Mitarbeiter von Geheimdienst und Staatsanwaltschaft in der Ukraine. Kollaboration, also gemeinsame Sache machen mit dem Feind, das ist in Kriegszeiten ein besonders schwerwiegender Vorwurf. In der Ukraine steht er im Raum, was im Laufe dieser Woche zur Folge hatte, dass Staatspräsident Selenskyj die Absetzung des Chefs des Geheimdienstes und der Generalstaatsanwältin veranlasst hat. Ivan Bakanov und Irina Venediktova selber wird zwar kein Vergehen vorgeworfen, aber in ihren Behörden sollen etliche Mitarbeiter Landesverrat oder Ähnliches begangen haben. Vor allem in Gebieten, die derzeit unter russischer Kontrolle sind. Neben den anhaltenden Kämpfen, dem Kriegsgeschehen also, waren diese Kollaborationsvorwürfe diese Woche prägendes Thema in der Ukraine. Und daher sprechen wir heute darüber mit Ivan Haivanovic, der freie Journalist. Liefern uns derzeit in Europa heute immer freitags seine Eindrücke und Einschätzungen aus seiner Heimat. Guten Morgen, Herr Haivanovic, grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Rudde.
Wie sehr haben denn diese Vorwürfe das Vertrauen der Menschen in der Ukraine in ihre Behörden, in den Staat und seine Vertreter erschüttert?
Im Ganzen und Großen kaum, will ich sagen, weil erstens, die Kollaboratoren sind überall, das stimmt. Sie sind sowohl in Behörden als auch unter einzelnen zivilen Bevölkerung, aber das sind eher die Ausnahmen. Das sind die Leute, die klare Minderheit darstellen. Natürlich die Menschen, die zum Beispiel den Artilleriebeschuss in Mykolaiv oder in Kharkiv korrigieren, das sind die Einheimischen, meistens Einheimischen. Aber ihre Motive können unterschiedlich sein. Sowohl einfach Geld zu verdienen, aber auch können sie oder sind sie die Anhänger von Russland. Das sind auch die Folgen der mehrjährigen Propaganda, mehrjährigen russischen Einfluss. Insbesondere, wenn diese Leute älter sind, sie haben in sowjetischen Zeiten noch aufgewachsen und das hat die Folgen natürlich.
Mhm. Bleiben wir mal auf der behördlichen Ebene zunächst. Wenn ich es richtig sehe, geht es um bis zu 60 Mitarbeiter des Geheimdienstes und der Staatsanwaltschaft, die mit Russland zusammengearbeitet haben könnten, in bis zu 650 Fällen. Sind das auch die Zahlen, die Ihnen in der Ukraine bekannt sind? Und wie genau soll diese mutmaßliche Kollaboration denn ausgesehen haben?
Diese 650 Fälle oder ein bisschen mehr, das ist die Gesamtzahl. Das handelt sich nicht nur um die Geheimdienste oder Staatsanwaltschaft, sondern über die anderen Behörden, in erster Linie, soweit ich verstehe, über die Polizei. Das heißt aber, dass die Entlassung von Bakanov und Venediktora auch die innenpolitischen Gründe hatte, nicht nur wegen der Kollaboratoren aus den Reihen von Geheimdienst und Staatsanwaltschaft. Und was die Zusammenarbeit angeht, das ist meistens Lieferung der Informationen.
Herr Haivanovic, Sie haben gerade was Interessantes gesagt, da würde ich gerne mal drauf eingehen. Sie haben gesagt, es gibt auch innenpolitische Gründe. Was genau meinen Sie damit?
Es geht um die Einflüsse innerhalb der Behörde, innerhalb der Office von Präsidenten. Und es wird spekuliert, es wird analysiert, wer genau hinter diesen Entlassungen steht. Und es wird auch gesagt, dass vielleicht das ist eine Folge, dass der Chef von präsidentiellen Office auf den Einfluss nimmt und eigene Kader durchsetzen möchte.
Also es geht sozusagen um einen möglichen Machtkampf rund um Präsident Selenskyj, ein möglicher Machtkampf rund um Präsident Selenskyj, da verstehe ich Sie richtig.
Ja, Ja, aber auch, auch ein Fakt, eine Zahl, dass nur 60 Mitarbeiter von Geheimdienst oder Staatsanwaltschaft Kollaborationismus ihnen vorgeworfen worden ist, das ist nur ein Zehntel von der Gesamtzahl. Also diese große Mehrheit, das sind die Angehörige oder Mitarbeiter, nicht die aus Staatsanwaltschaft oder Geheimdienst stammen, sondern in anderen Behörden arbeiten, in der Polizei zum Beispiel, ja. Aber der Innenminister ist nicht entlassen worden.
Herr Iwanowitsch, vielleicht werfen wir an dieser Stelle mal den Blick zurück. 2019, da wurde Selenskyj, früher Komiker und Fernsehdarsteller, zum Präsidenten gewählt. Seine Partei, Diener des Volkes, erhielt die absolute Mehrheit im Parlament. Es sollte so eine Art politischer Neustart sein für die Ukraine. Selenskyj positionierte etliche Menschen aus seiner persönlichen Gefolgschaft in wichtigen Posten, darunter eben den Geheimdienstchef und die Generalstaatsanwältin, die nun entlassen wurden. Inwiefern färbt das denn negativ ab auf den Präsidenten selbst?
Natürlich ist Präsident Selenskyj verantwortlich für die Politik und für die Menschen, die er mit sich in die Politik gezogen hat. Und man muss auch klar sagen, dass die Kaderpolitik von Selenskyj in den ersten zwei Jahren seines Amtes, das war ein so, also grob gesagt, ein Nepotismus. Ja, er hat ein Vertrauen an die Leute, die er seit langem kennt, und er hat meistens die Menschen ernannt, die er kannte, schon bevor kannte, und die ihm persönlich loyal waren oder nah waren.
Inwiefern gibt es denn gerade überhaupt noch eine Opposition in der Ukraine?
Also einige Parteien, die klar pro-russisch waren, sind verboten durch Gericht. Aber eine gesamte Einstellung ist, dem Staat und der Verteidigung nicht zu schaden. Also es gibt keine scharfe Kritik persönlich an Präsidenten Selenskyj oder an die Streitkräfte. Ja. Die Opposition im Parlament enthält sich meistens, ja, wenn es um die Entscheidungen geht, die ihnen nicht gefallen oder die von Präsidenten kommen. In Medien wird die Macht trotzdem kritisiert, nach wie vor. Aber muss man auch verstehen, dass die wichtigsten Fernsehkanäle haben sich zusammengeschlossen und ein gemeinsames Produkt machen, so ein Fernsehmarathon. Deswegen ist auch das eingeschränkt. Und das ist so quasi eine Selbstzensur. Man denkt immer daran, nicht dem Staat, nicht der Verteidigung des Staates, Verteidigungsmöglichkeiten zu schaden.
Das sagt der Journalist Ivan Haivanovic, der uns derzeit immer freitags in Europa heute zugeschaltet ist, um uns mit seinen Einschätzungen und Eindrücken aus der Ukraine zu versorgen. Herr Haivanovic, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit heute Morgen.
Gerne, alles Gute.
Es war kein Sieg auf ganzer Linie für Frankreichs Präsident Macron, als er im April im Amt bestätigt wurde. Schließlich hatte es seine rechtsextreme Gegenkandidatin Marine Le Pen in die Stichwahl geschafft und dort noch einmal deutlich mehr Prozente geholt als im gleichen Duell fünf Jahre zuvor. Im Juni bei der Parlamentswahl dann eine echte Niederlage für die Macronisten. In der Nationalversammlung kommt der Block des Präsidenten seitdem nicht mehr auf die absolute Mehrheit und stellt nur noch eine Minderheitsregierung. Eine solche Situation hatte es vorher in Frankreich 20 Jahre lang nicht gegeben. Neue Zeiten also, eine Machtverschiebung von Präsident Richtung Parlament, was die erstarkte Opposition natürlich nutzt. Wie genau, das kann ich einen Monat nach der Wahl zur Nationalversammlung besprechen mit unserer Korrespondentin in Paris, mit Christiane Käs. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Mit welchen Vorhaben ist die Regierung denn bereits am Parlament gescheitert?
Also so richtig gescheitert ist sie noch nicht. Die Nationalversammlung hat in der letzten Nacht ein wichtiges Gesetz verabschiedet. Das galt so ein bisschen als Test für die Regierung. Es geht um Maßnahmen, um die Kaufkraft zu stärken angesichts der hohen Inflation. Steuerfreie Prämien sind das zum Beispiel, die Unternehmen ihren Arbeitnehmern auszahlen können. Oder auch die Aufwertung der Renten und bestimmter Sozialleistungen. Und das ist mit großer Mehrheit durchgegangen, mit Stimmen der konservativen Republikaner und des extrem rechten Rassemblement National. Die Linken waren dagegen. Jetzt ist das ein Gesetz, das Menschen schnell und effizient helfen soll. Und da ist es natürlich auch etwas schwierig zu begründen, warum man als Abgeordnete dagegen ist. Komplizierter war das für die Regierung letzte Woche bei dem ersten Gesetzestext dieser neuen Legislaturperiode. Das war ein gesetzlicher Rahmen für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Und da hat die Regierung bei einem wichtigen Artikel zunächst einmal eine Niederlage kassiert. Es ging um bestimmte Kontrollen an der Grenze, diese wieder aufzunehmen, wenn zum Beispiel eine neue, besonders gefährliche Virusvariante im Umlauf ist. Da haben die Abgeordneten der Republikaner, des Rassemblement National und des linken Bündnisses NÜP das zusammen verhindert. Mittlerweile war der Text aber im Senat und da ist dieser umstrittene Artikel zum Teil wiederhergestellt worden. Demnach dürfte die Regierung jetzt von Reisenden nach Frankreich, wenn sich die Situation wieder verschärft, negative Tests verlangen, aber keinen Impfnachweis, was in der ursprünglichen Form des Gesetzes vorgesehen war. Also die Regierung musste hier Abstriche machen.
Macron wurde ja immer vorgeworfen, das Parlament so ein bisschen links liegen zu lassen und durchzuregieren. Das geht jetzt nicht mehr. Was genau hat sich für ihn und die Regierung unter Premierministerin Elisabeth Borne genau geändert?
Ja, die Vormachtstellung des Präsidenten ist stark geschwächt. Dieses Durchregieren, das Sie ansprechen, das geht jetzt nicht mehr. Es muss wirklich für jeden Gesetzestext die absolute Mehrheit an Abgeordnetenstimmen neu gefunden werden. Macron hat nach der Parlamentswahl noch versucht, das zu verhindern. Er hat mit allen Parteien im Parlament gesprochen, aber es kam keine Regierung der nationalen Einheit zustande, was mal kurz angedacht war. Es hat noch nicht einmal für eine Koalition gereicht. Das heißt, es ist jetzt einfach komplizierter, auch konfliktreicher. Aber Beobachter hier sagen durchaus auch, das ist jetzt eine Erneuerung oder eine Belebung der parlamentarischen Kultur.
Ja, das Machtverhältnis von Regierung und Parlament ist ja generell ein wichtiges Thema einfach für Demokratien. In Frankreich stellt sich jetzt aber die Frage, wie anpassungsfähig ist Macron und hat die Regierung eine Art Strategie entwickelt, auch in der Minderheit ihre Vorhaben durchzukriegen?
Also Premierministerin Elisabeth Borne hat in ihrer Regierungserklärung gesprochen von Kompromiss und Kooperation und so an die Opposition appelliert. Aber sie hat auch zugesagt, dass die Regierung bereit sei, Kompromisse zu schließen und Gesetze zu ändern. Sie hat darauf verwiesen, dass ein Kompromiss nicht bedeutet, sich zu kompromittieren. Denn in Frankreich schwingt das schnell mit, wenn es um einen Kompromiss geht. Es gibt hier einfach keine Kultur des Kompromisses. Das ganze System ist darauf angelegt, dass der Präsident die Mehrheit im Parlament bekommt. Man hat also wenig Erfahrung mit der Kompromisssuche im Parlament. Also das ist einfach so eine Situation, genauso wie sie jetzt ist, hat es noch nie gegeben und das macht das Ganze so schwierig.
Rechts wie links sind die Extremen seit der Parlamentswahl erstarkt. Wie genau macht sich das im Umgang der Abgeordneten miteinander bemerkbar, in der politischen Kultur dieser altehrwürdigen Nationalversammlung?
Ja, da geht es durchaus hoch her. Es gibt zum Teil chaotische Debatten. Wir haben das jetzt gesehen beim Gesetz zur Kaufkraft. Da hat die Linke von einer Kriegserklärung an die Gehälter gesprochen. Es gibt vor allem immer wieder scharfe Angriffe gegen Premierministerin Elisabeth Borne durch das linke Bündnis NÜP. Das hat auch einen Misstrauensantrag gegen sie gestellt, der dann aber nicht durchging. Besonders heftige Angriffe kommen von Abgeordneten des radikal linken La France Insoumise. Die Fraktionsvorsitzende Mathilde Panot hat zu Elisabeth Borne unter anderem gesagt, sie sei eine demokratische Anomalie. Beim extrem rechten Rassemblement National, da ist das etwas anders. Da setzt man vor allem auf den Triumph, dass man jetzt die stärkste Oppositionsfraktion ist und betont immer wieder den Einfluss, den man jetzt hat. Die Fraktionsvorsitzende Marine Le Pen hat bei der ersten Regierungsbefragung zum Beispiel gegenüber der Premierministerin gesagt, ihr Innenminister hat erklärt, er wolle die Ausweisung eines jeden Ausländers erlauben, der eines schweren Vergehens schuldig ist. Ich begrüße diesen Schritt in unsere Richtung, denn diese Maßnahme verteidigen wir seit Jahren. Aber ich begrüße vor allem, dass Sie damit auf alle Franzosen zugehen, denn wenn ich den Umfragen glaube, ist die große Mehrheit dafür, inklusive der Anhänger von La France Insoumise. Ja, und das hat Premierministerin Borne scharf zurückgewiesen.
Regieren schwer gemacht, wie die Opposition ihre Mehrheit in Frankreich ausspielt. Dazu unsere Korrespondentin Christiane Kess. Seien es Erdbeben, Überschwemmungen oder starke Umweltverschmutzung. Damit im Katastrophenfall kein Land alleine dasteht, hat die Europäische Union vor gut 20 Jahren ein Katastrophenschutzverfahren vereinbart. Darüber können betroffene Staaten Hilfe anfordern, auch ganz aktuell bei den Waldbränden. Von diesen Bränden besonders getroffen ist Griechenland. Dort helfen Feuerwehrleute aus mindestens 6 anderen europäischen Staaten aus. Anders als letztes Jahr sind sie aber nicht erst nach Griechenland geschickt worden, als die Waldbrände schon nahezu außer Kontrolle waren, sondern rechtzeitiger. Verena Schelter hat einen Trupp von 15 deutschen Feuerwehrleuten begleitet, die in Griechenland zunächst in Bereitschaft waren und dann tatsächlich zu einem Einsatz gerufen wurden.
Eine Feuerwache am Rande von Tripoli, einer Stadt auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Hier haben gerade 15 Feuerwehrleute aus Baden-Württemberg eine Übung beendet. Sie trainieren hier die Bekämpfung von Waldbränden.
Wir sind mit den Rahmenbedingungen, müssen wir schon uns drauf einstellen. Also es ist nicht einfach so wie zu Hause, es ist schon deutlich anders.
Sagt Sebastian Eisenhardt von der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg. Er ist sozusagen der Einsatzleiter der deutschen Gruppe und zuständig für die Absprache und Koordination mit den griechischen Kollegen. Einer von ihnen ist Christos Trigonopoulos. Wir versuchen ihnen die Morphologie des Geländes und die Schwierigkeiten zu erklären, auf die man in den griechischen Wäldern stoßen kann, damit sie darauf vorbereitet sind, wenn wir in den nächsten Tagen im Einsatz sein werden. Denn die Rahmenbedingungen sind bei Waldbränden oft besonders schwierig. Während die Einsatzorte in Deutschland meist leicht zugänglich sind, können die Tankwagen mit dem Löschwasser hier meist nur weit weg von den Flammen parken. Und die Wege, um die Fahrzeuge wieder mit Wasser aufzufüllen, können sehr weit sein. Doch das sind nicht die einzigen Unterschiede, sagt Susanne Mützel.
Also heute Morgen haben wir zum Beispiel gelernt, dass wenn Feuer in Hanglage ist, also dass es halt sehr schnell nach oben steigt, wenn wir dann Rückzug machen, weil es zum Beispiel für uns selbst gefährlich wird, dass wir da nicht hochrennen, sondern wir rennen eigentlich bergab einmal durchs Feuer durch. Wir haben dann so mal ein bisschen kurz geschluckt. Das wäre jetzt in Deutschland irgendwas, was wir eigentlich nie machen würden.
Dann der erste Einsatz. Die 15 deutschen Feuerwehrleute werden als Verstärkung zu einem Waldbrand gerufen, nach Kokala, gute 2 Stunden südlich von Tripoli. Sie sind in einem roten Mannschaftsbus unterwegs. Je näher sie dem Einsatzort kommen, desto enger werden die Straßen. Dann sind sie endlich da. Das Feuer ist auf dem Berg vor ihnen ausgebrochen. Das Gelände ist steil und unwegsam.
Hauptaufgabe ist, dass wir einmal die Leitungen ziehen, also einmal die Wasserleitung, bis dahin, wo gelöscht werden muss. Und dadurch, dass man versucht, einmal den gebrannten Bereich zu erreichen, damit man einen Schutzstreifen anlegen kann, ist das ein ziemlicher Zickzackkurs, wenn man einmal den Berg hochgeht.
Nach einer kurzen Lagebesprechung geht es los. Vorsichtig klettern sie, angeführt von Christos Trigonopoulos, den Berg hinauf. Meter für Meter legen sie die Wasserleitung, löschen und versuchen, einen Schutzstreifen anzulegen, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann. Unterstützt werden sie dabei aus der Luft von mehreren Löschflugzeugen und Helikoptern, die das Feuer weiter oben am Berg angreifen. Nach mehreren Stunden haben sie es geschafft. Das Feuer ist vorerst gelöscht. Erschöpft, aber zufrieden, machen sie sich an den Abstieg.
Also das Gelände ist schon anspruchsvoll, das muss man schon sagen, ja.
Auch Christos Trigonopoulos ist zufrieden mit den deutschen Kollegen. Der Aufstieg war etwas schwierig, denn wie man sieht, ist der Wald sehr felsig. Aber wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Und jetzt ist es Zeit, zurückzugehen, um uns etwas auszuruhen. Ich denke aber, dafür, dass es ihr erster Einsatz hier war, haben wir wirklich gut zusammengearbeitet. Ausruhen und Kraft tanken ist sowohl für die deutschen als auch für die griechischen Einsatzkräfte wichtig. Denn die Waldbrandsaison hat in Griechenland gerade erst begonnen.
Deutsche und griechische Feuerwehrleute im gemeinsamen Einsatz gegen Waldbrände. Verena Schelter hat sie begleitet. Das war Europa heute, an diesem Freitag. Mein Name ist Bastian Rudde. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendung, wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch und ein schönes Wochenende.